Herzlich willkommen zu Spotlight Bonn,
dem Tourismus-Podcast für Bonn und die Region.
Wir nehmen euch mit zu spannenden Orten in Bonn und Umgebung.
Begleitet uns auf unserer Reise und seid dabei.
Luca, ich bin in Bonn angekommen.
Wahnsinn, herzlich willkommen.
Dankeschön, die Sonne scheint, wunderschönes Wetter.
Und ein spannendes Thema, was wir uns heute anschauen.
Genau, was ist denn unser erstes Thema?
Wir bewegen uns heute auf die Spuren von Ludwig van Beethoven. Gucken uns an, was der ja, vielleicht bekannteste Sohn Bonns hier so alles gemacht hat.
Was ein schöner Anlass für die erste Folge, würde ich sagen. Also Beethoven ist ja wirklich weltberühmt.
Das stimmt und ich meine, ich bin tatsächlich niemand, der jetzt so regelmäßig klassische Musik hört etc. oder da eine krasse Expertise hat, aber um Beethoven kommt man nicht herum und ich finde es immer wieder inspirierend zu sehen, wie sein Lebensweg gelaufen ist. Also das ist ja ein ganz junger Künstler gewesen, der viele, viele Jahre weltweit ja, Veränderungen geschafft hat.
Ich würde sagen, wir laufen jetzt direkt mal weiter, ne? Denn wir haben ja schon unseren ersten Termin und zwar bei Steven Walter vom Beethovenfest. Da freue ich mich jetzt sehr drauf, denn da lernt man auch Beethoven einfach ganz neu kennen.
Genau, das ist also Steven Walter ist Intendant des Beethovenfestes und macht das jetzt noch gar nicht mal so lange. Das heißt, er ist einer, der gerade versucht, Beethoven ganz modern und neu darzustellen. Und wie ihm das gelingt und wie er das macht, das werden wir ihn gleich mal fragen.
Ich bin Steven Walter, Intendant des Beethovenfestes und habe eben mein erstes Beethovenfest hinter mich gelassen. Es war sehr intensiv, wir hatten 3,5 Wochen Festivalzeit und rund 100 Veranstaltungen in über, glaube ich, 27 Veranstaltungsstätten. Mein Ansatz ist ja nun auch dahingehend, dass wir versuchen, sehr kreativ zu werden mit klassischer Musik, also das Thema rauszubringen in unterschiedlichste Kontexte, auch durchaus genreübergreifend zu arbeiten, interdisziplinär auch. Wir haben große Tanzproduktionen gehabt. Alles Erdenkliche wirklich. Wir haben Dunkelkonzerte gemacht, Konzerte in totaler Dunkelheit, haben dafür mit Blinde und Sehbehinderte zusammengearbeitet, die das Publikum reingeführt haben und sozusagen in ihr Reich, in dem sie erleben, nämlich totaler Dunkelheit, hineingeführt und in dieser totalen Dunkelheit fand ein Konzert statt. Das ist ein sehr intimes Format. Dann haben wir aber auch groß angelegte Geschichten, zum Beispiel mit dem ganz tollen Budapest Festival Orchestra, eines der besten Orchester der Welt, die ja aber zudem auch noch sehr kreativ sind, wenn es darum geht, sogenannte immersive Konzerte zu machen. Also die haben so ein Format, wo das Publikum mitten im Orchester sitzt, also Orchester ist quasi verteilt im ganzen Raum, Dirigent in der Mitte und das Publikum sitzt mittendrin. Man kann dann neben der Pauke oder neben der Geige oder so sitzen und man sitzt also quasi im Orchester, als sei man Teil des Orchesters. Das sind einfach andere Hörerlebnisse, die einen anderen Zugang schaffen zu Musik.
Also kann man Beethoven auch sehr viele Art und Weisen vermitteln.
Unbedingt, ja. Und vor allem auch in verschiedene Kontexte bringen. Ich bin ja hier gefragt, um zu versuchen, das Thema rauszukriegen aus diesem rein Bildungs-Hochkultur-Kontext.
Jetzt ist ja ein Auftrag von dir eben genau diese neuen Zielgruppen zu erreichen, ja, die vielleicht sonst mit Beethoven nicht so ganz viel am Hut haben. Welche Zielgruppen würdest du sagen, sind das und welche sind vielleicht besonders schwer auch zu erreichen?
Ja, also zunächst, klassische Musik hat traditionell älteres, eher bildungsbürgerlich geprägtes, vielleicht auch im Ansatz konservatives Publikum. Das ist ein bisschen ein Klischee, das wäre aber, glaube ich, und das war auch jetzt, dass der Beweis erbracht worden, dass das auch absolut aufzubrechen ist, weil ich glaube, das ist super wichtig für ein Festival, dass man sein eigenes Profil entwickelt, was wirklich einzigartig ist. Es bringt nichts, wenn wir das machen, was alle anderen machen. Dann hat es kein Profil, auch keine Sogwirkung. Und ich glaube, es muss uns gelingen, ein Programm zusammenzustellen, das so irgendwie sexy ist, und so attraktiv, dass es eben nur dort auch zu erleben ist. Und das versuchen wir, indem wir auch Formate entwickeln, die wirklich einzigartig sind und einmalig, dass man sagt, das passiert jetzt, aber wirklich nur hier und jetzt. Und das, da muss man schon nach Bonn kommen, um das zu erleben. Deswegen, es gibt natürlich geradezu eine Bewegung von ganz vielen auch interessanten Orchestern und Ensembles und Festivals. Aber hier in der Region, glaube ich, können wir echt eine Alleinstellung entwickeln.
Jetzt versetzen wir uns mal in sagen wir mal, einen Berliner hinein, der sagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder ich nehme Urlaub und fahre zum Beethovenfest nach Bonn oder ich nehme 2 Wochen später Urlaub und fahre zum Oktoberfest. Warum sollte er nach Bonn fahren?
Naja, also sagen wir so, wir können auch rauschhafte Erlebnisse bieten, in anderer Art. Ich glaube, das kulturelle Erleben, wenn es eben etwas wirklich Einzigartiges, Besonderes ist, dann ist das fast unschlagbar. Ich meine, Oktoberfest ist schön und gut und macht bestimmt auch Spaß, aber da weiß man, was man kriegt. Bei uns, und das ist das, was es ein bisschen schwieriger macht in der Vermittlung, bei uns ist es schon ein bisschen eine Wundertüte. Aber man hat eben die Chance, da wirklich lebensverändernde Erlebnisse zu haben, indem man eben künstlerische und musikalische Erfahrungen hat und auch Begegnungen mit Künstlern, die wirklich einzigartig sind. Und das ist, glaube ich, die Attraktion des Festivals im Allgemeinen und unseres im Besonderen, weil wir wirklich versuchen, das auf die Spitze zu treiben, indem wir Sachen machen, die sonst niemand macht.
Reisen hat ja auch viel mit Erlebnis zu tun und spricht ja die Sinne an. Welche Sinne spricht denn Beethoven bei dir an?
Zunächst einmal natürlich das Hören. Aber, und das ist wirklich meine Philosophie, man kann das Hören nie isolieren. Also man hört ja nie einfach nur mit den Ohren, sondern man hört auch mit dem visuellen Sinn, man hört mit dem Raum sozusagen. Der Raum hat einen riesen Einfluss auf wie gehört wird, vor allem die Körperlichkeit, also sitze ich, stehe ich, tanze ich. Das sind alles Dinge, die das Hören beeinflussen. Und so in meiner Programmation hängen diese Dinge alle zusammen. Sagen, also wir versuchen das Programm zusammenzubringen mit dem Raum, mit dem Licht, also mit der Synästhesie, mit der Körperlichkeit, alles Sachen, die wir versuchen zu gestalten. Das heißt, für mich ist Beethoven und Musik im Allgemeinen eine ganz körperliche Erfahrung. Und so versuchen wir das auch zu gestalten. Also es ist wirklich etwas, was alle Sinne betrifft.
Ja. Was würdest du sagen, wenn du jetzt Freunde und Familie hier in Bonn hast? Und die sagen, sie möchten was von Beethoven erleben. Ja, und jetzt ist vielleicht nicht gerade die Beethoven-Festzeit. Ja. Was würdest du denen zeigen?
Also wir haben in Bonn ein wunderbares Orchester, das Beethoven-Orchester Bonn. Das Beethoven-Orchester, da kann man immer echt vorbeischauen und sehen, was machen die gerade, weil das ist echt immer ein cooles Erlebnis. Natürlich ist auch das Beethoven-Haus, das ist ja der Originalort in Bonn. Also das hat eine Aura, das ist natürlich unschlagbar, wenn man weiß, hier hat er gelebt, hier ist er aufgewachsen. Und das Museum hat sich auch echt jetzt inzwischen, finde ich, ganz toll weiterentwickelt und das ist wirklich, wirklich super geworden. Also Beethoven Orchester, Beethoven Haus sind die zwei naheliegenden Orte und Partner, die wirklich Jahr um ein tolles Programm machen. Es gibt aber noch wirklich sehr, sehr viel mehr. In Bonn gibt es eine ganz attraktive freie Szene auch, wenn man so schaut in Richtung, was das Theater Marabu macht im Kinder- und Jugendtheaterbereich, also auch für Familien. Die haben ein absolut Weltklasse-Programm für so Familienprogramme und Kinder- und Jugendprogramme. Oder The Cocoon Dance, das ist eine freie Tanzgruppe hier in Bonn, die auch absolut internationales Niveau haben. Kann man auch vorbeischauen. Fringe Ensemble. Also es gibt wirklich viele, auch jenseits der großen Institutionen, viele sehr, sehr tolle Angebote in Bonn.
Jetzt will ich noch einen kleinen Ausblick wagen. Wenn du jetzt an dein zweites Beethoven-Fest denkst, kannst du uns schon einen kleinen Ausblick geben, was geplant sein könnte?
Ja, wir haben wieder ein wahnsinnig ambitioniertes Programm vor uns, über auch wieder rund 100 Veranstaltungen. Wir bespielen wieder die ganze Stadt. Wir haben den Titel Überleben, und zwar im doppelten Sinne, also über das Leben sozusagen, aber auch das Überleben. Weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, die sehr, sagen, heftig ist, auch in den globalen Umwälzungen und so weiter. Musik ist immer auch Medium für Utopien, immer schon gewesen, auch in der Popkultur oder in der klassischen Musik ist ja immer. Und wir versuchen diese Utopien, also wie gelingt das Leben sozusagen auf der Erde einerseits, andererseits auch untereinander und auch was sind die Bedingungen des Lebens, das sozusagen zu betrachten im Programm. Und das geht auf ganz unterschiedliche Weise, von der klassischen Musik bis zur zeitgenössischen Musik und alles, was so dazwischen ist. Wir werden auch sehr viel rausgehen in die Natur, im Kottenforst spielen, am Rhein, also diesen wunderbaren Rhein bespielen und sozusagen die Schnittstelle, also die Interaktion zwischen Mensch und Natur auch beleuchten. Und das wird so das Thema sein des Beethovenfestes nächstes Jahr. Und da haben wir sehr viel Spannendes vor und ich glaube auch da wird uns hoffentlich wieder gelingen, ein wirklich einzigartiges Programm zu stellen. Die Musik und auch der Typ selbst, wenn man ihn mal so sozusagen biografisch anschaut, das ist ziemlich Rock'n'Roll eigentlich. Sagen, das ist Punk, Original Punk, weil er auch so immer gegen den Strich gebürstet hat und Sachen gemacht hat, die zu seiner Zeit ziemlich verrückt waren und auch viele neue Wege gegangen ist. Und dann macht es einfach Sinn, dass ein Festival, was ihm gewidmet ist, auf eine ähnliche Weise nach vorne denkt und progressiv ist. Und er war der Erste, der sozusagen wirklich ein freier Künstler war. Und ich finde schon, dass das Beethoven-Fest dann auch entsprechend sich positionieren muss. Nicht im Sinne von Tagespolitik irgendwie, aber jetzt so am Beispiel, diese ganze Ukraine-Geschichte, wir haben dann sofort verschiedene Sachen gemacht, um ukrainischen Musikern zu helfen. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr über Mensch-Natur reden, das ist natürlich auch ein politisches Thema am Ende, wie können wir beitragen dazu, dass dieses ja sehr große Problem angegangen wird oder gelöst wird letztlich. Und ich finde schon, dass man kann sich nicht mehr hinter der Musik verstecken, sondern man muss sozusagen damit raus in die Welt gehen und die Themen unserer Zeit bearbeiten, so wie Beethoven die Themen seiner Zeit bearbeitet hat.
Hier genau?
Wir sind hier auf dem Münsterplatz. Das ist direkt quasi am Bonner Hauptbahnhof. Also es ist so eine Art Eingangstor der Stadt, wenn man so möchte. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Von Festen über Demonstrationen bis hin irgendwie zu städtischen Informationsveranstaltungen.
Sollen wir mal zu der Beethoven-Station laufen? Ich sehe doch da eine.
Ja, lass uns das mal machen.
So.
Wir stehen quasi jetzt vor einer Station. Das ist so ein Kasten mit verschiedenen, ich weiß nicht, ob man das Brillen nennt, aber Möglichkeiten, da reinzugucken. Und da stehen dann zum Beispiel so Sachen wie Beethoven-Denkmal. Ne? Und wenn man dann auf eine Taste klickt, entweder in Deutsch, Englisch und Französisch,
dann... Am 26. März 1827 starb Ludwig van Beethoven in Wien. Drei Tage später wurde er unter Anteilnahme von 20.000 Menschen begraben. Als Vollender der Wiener Klassik und Wegbereiter der deutschen Romantik hatte er sich zu Lebzeiten schon einen Namen gemacht. Um den großen Sohn ihrer Stadt zu ehren, gründeten Bürger 1835 den Bonner Verein für Beethovens Monument. Der Komponist Robert Schumann rief europaweit zu Spenden auf. Der ungarische Komponist und Pianist Franz Liszt übernahm einen beträchtlichen Anteil der Kosten.
Machen wir uns mal auf den Weg zu Roswitha Samson, Gästeführerin hier in Bonn.
So eine kleine Beethoven-Tour.
Genau.
Das wäre schon eigentlich ganz nett, oder?
Ja,
fände ich super.
Wir haben jemanden bei uns, die sich hier wahnsinnig gut auskennt, weil sie, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren schon Menschen durch Bonn führt.
Seit 30 fast.
Seit 30 Jahren. Roswitha Samson, herzlich willkommen.
Schön, ja, vielen Dank.
Schön, dass du hier bist.
Wir haben einen Rundgang, der auf Beethoven Spuren durch Bonn führt. Das heißt, die Stellen aufsucht, wo Beethoven mal gewohnt hat, wo er gearbeitet hat und natürlich das Erste, das Denkmal. Also wir stehen vor dem Beethoven-Denkmal und dieses Denkmal wurde zu Beethovens 75. Geburtstag hier in Bonn enthüllt. Da waren die Bonner auch ganz stolz drauf. Vor dem Wiener Denkmal ist es entstanden. Vielleicht noch eine kleine Geschichte zum Denkmal. Als das enthüllt wurde, hatten sich viele Menschen angesagt und der ganze Platz muss man sich voller Menschen vorstellen. Und sogar König Friedrich Wilhelm IV. Vierte von Preußen war dazugekommen mit Königin Victoria von England. Ja, und die Bonner hatten keine Tribüne gebaut und hier vor dem Denkmal gibt es so ein Palais damals und einen Balkon. Und da hat man sich gedacht, das wäre ein wunderbarer Standort, dort die hohen Herrschaften zu positionieren. Das tat man auch. Und stellen sich vor, die Hülle fällt vom Denkmal unter Klängen der Musik. Und der König und die Königin schauen dem lieben Ludwig auf den Rücken. Und man kann sich vorstellen, was es damals für ein Fauxpas war, dass König und Königin dem Beethoven auf den Rücken guckten.
Okay, wollen wir ein paar Meter gehen?
Gut. Ja, in seiner Zeit, er hat also fast 22 Jahre hier gelebt und ging dann mit einem Stipendium, so wird es immer gerne ausgedrückt, des Kurfürsten Max Franz, ein Sohn der Kaiserin Maria Theresia, nach Wien, um bei Haydn zu studieren. Was aber ein Studienaufenthalt sein sollte, wurde ein lebenslanger, weil eben der Kurstadt Köln zu Ende ging.
Ich sehe auch gerade hier, es gibt auch barrierefrei.
Genau, man kann hier über den QR-Code, kann man sich diese Stories dann auch auf sein Handy laden und dann, wenn man einen Spaziergang gemacht hat und noch ein bisschen mehr wissen möchte, sich das zu Hause dann nochmal in aller Ruhe anhören. Auch eine ganz gute Idee, wie ich finde, um den Gästen wirklich die Stadt Bonn als Beethovenstadt näher zu bringen.
Interessant. Okay, gehen wir zur nächsten Station.
Genau.
Aber Roswitha, wenn du jetzt überlegst, wir machen jetzt so einen kleinen Rundgang, was ist denn dein liebster Beethovenort?
Am liebsten eigentlich. Also ich denke mal, der alte Zoll ist so eigentlich so ein ganz besonderer Ort, weil ich finde, weil man da das nachvollziehen kann, wie Beethoven die Landschaft geliebt hat. Wenn man da den schönen Blick auf das Siebengebirge hat, weil da seine Wohnung war, in der er am längsten mitgewohnt hat mit der Familie. Und da bin ich eigentlich auch besonders gern.
Dann lass uns doch die 2 Meter mal gehen. Das ist die Zeit.
2 Meter ist gut.
Das sind ja nur...
Was muss man denn noch über den Herrn Beethoven so wissen?
Naja, vielleicht sollte man einfach wissen, wie kommt er denn überhaupt nach Bonn? Denn das ist eine Familie, die aus Flandern kommt, aus dem heutigen Belgien. Und sein Großvater war eigentlich der erste Beethoven, der hier nach Bonn kam, mit oder die Familie. Der Großvater war Sänger beim Kurfürsten und ist dann hier als Sänger auch im Schloss tätig gewesen und hat es weit gebracht bis zum Hofkapellmeister. Hat eben hier geheiratet und der Johann, der Vater Beethovens, hier geboren. Und so ist die Familie hier ins Rheinland gekommen.
Sehr schön.
Vielleicht versetzen wir uns mal in Beethoven rein, oder? Wir stehen jetzt am alten Zoll hier, direkt oben dran. Was sehen wir?
Wir sehen zum Beispiel dort ein ganz modernes Wohnhaus, so ein sogenanntes Kranhaus, das dort vor einigen Jahren entstanden ist. Und gerade dort, ein Stückchen weiter in die Gasse hinein, war das Wohnhaus des Bäckermeisters Fischer, in dessen Haus die Beethovens 3-mal ein- und ausgezogen sind. Also dort hat er die meiste Zeit dort letztendlich in Bonn gewohnt. Und er liebte es, so schreibt der Bäckermeister. Ludwig ging so gerne in die Dachkammer. Dort standen 2 Fernrohre und mit denen konnte man 7 Stunden weit sehen. Das heißt, man konnte von dort direkt hinüberschauen auf den Drachenfels. Und das ist ungefähr ein Weg, wenn man den geht, über den Rhein erstmal rüber und dann durch das Siebengebirge hinüber 7 Stunden. Finde ich sehr schön ausgedrückt. Konnte man 7 Stunden weit sehen. Und das war der Weg, den er sicher gerne mit seinem Vater und oft gegangen ist, in das schöne Siebengebirge. Und der Beginn der Rheinromantik in Bonn.
Was gibt es da für, man sagt ja, Fun Facts über Beethoven?
Was viele nicht wissen, also die meisten wissen eigentlich nicht mehr, dass er in Bonn geboren ist. Und das finde ich ganz furchtbar traurig. Ja, Entschuldigung, aber es ist leider so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die denken alle immer, er ist in Wien, er ist ein Wiener, weil er natürlich die längste Zeit seines Lebens in Wien gelebt hat und dort die meisten bekannten Werke natürlich geschrieben hat. Aber die Bonner sagen mit Recht, hier sind die Grundlagen gelegt worden für seine große Karriere. Er war ja schon mit 11 Jahren, wurde seine erste Komposition gedruckt. Das hat sein Lehrer, ein wichtiger Lehrer von ihm, war der Gottlob Neefe. Und das ist auch noch ganz interessant, der Organist beim Kurfürsten war, obwohl er Protestant war. Stellt man sich mal vor, im katholischen Rheinland, Kurfürst und Erzbischof, leistet sich einen evangelischen Organisten.
Weil er so gut war.
Weil er so gut war. Also man weiß sicher, dass er taub geworden ist am Ende seines Lebens, aber man weiß vielleicht nicht, dass diese Schwerhörigkeit schon mit 30 Jahren begann. Als er gerade einige Jahre in Wien war, begann schon diese Schwerhörigkeit und er war dort der Klaviervirtuose, nicht so sehr der Komponist, sondern der Klaviervirtuose, der auch den adeligen Damen dort Unterricht gab. Und darum hat er das verheimlicht. Wer schickt schon seine Tochter als adeliger Fürst einem schwerhörigen Musiker? Ja, so da gibt es erst Briefe. Ab 1802 hat er das dann auch schon mal öffentlich gemacht, indem er seinen Freunden dann geschrieben hat, wie schwer ihm das fällt, mit dieser Schwerhörigkeit umzugehen, die immer heftiger wurde. Und als er seine großen Werke schrieb, die Missa Solemnis und die 9. Symphonie, war er also fast vollkommen taub.
Also so noch kurz und knapp, worauf kann man sich freuen, wenn man an der Beethoven, also in der Tour auf Beethovens Spuren teilnimmt?
Ja, einfach vielleicht dabei auch sowieso die Stadt Bonn auch kennenzulernen und man versucht natürlich auch dann das barocke Bonn ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen, also die Zeit Beethovens ins Leben zurückzuholen. Und wir gehen natürlich am Ende dieses Rundgangs besuchen wir das Beethovenhaus. Also immer wird er so gerne mit hängenden Mundwinkeln dargestellt und da versuche ich auf dem Rundgang den Menschen klarzumachen, warum guckt er immer so grimmig, weil er sich im Alter von 41 Jahren eine Gipsmaske von seinem Gesicht hat abnehmen lassen. Und wenn man Gips aufs Gesicht bekommt, guckt man nicht gerade freundlich.
Vielen Dank, Roswitha, für die ganze Zeit, für die Infos und ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall was vor.
Marie. Ja, ab zum Beethovenhaus.
Let's go.
Ja, so ist ganz kleiner Schock war das jetzt schon, aber das hätten wir auch noch hingekriegt.
Genau. So, unsere nächste Station ist das Beethovenhaus, das Geburtshaus von Ludwig van Beethoven, hier quasi direkt im Herzen der Bonner City. Bei uns ist die Museumsleiterin Nicole Kempen. Schön, dass du da bist bei uns.
Genau, ich freue mich auch, dass ihr gekommen seid. Wir gehen jetzt durch das Vorderhaus. Erstmal würde ich vorschlagen in den Garten, wo wir dann auch nochmal die Sonne genießen können. Und da dann auch das eigentliche Geburtshaus, welches eben das Hinterhaus ist, sehen werden. Und sehen jetzt hier das Hinterhaus, in dem Ludwig van Beethoven eben am 16. oder 17. Dezember 1770, wir wissen nicht ganz genau, an welchem Tag geboren worden ist.
Ja.
Und das Besondere hier ist, dass das wirklich das einzige erhaltene Haus ist, in dem Beethoven gelebt hat und dass er eben auch wirklich in diesem Haus geboren worden ist. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder ins Vorderhaus. Wir haben nämlich die neue Ausstellung so gestaltet, dass die einzelnen Themen behandelt. In jedem Raum wird ein Thema behandelt und man kann dann, um auch das Haus wirklich schön als Wohnhaus wahrzunehmen, durch das Haus flanieren, wie man möchte. Es gibt also keinen festen Rundweg, sondern man fängt einfach irgendwo an und hört irgendwo auf. Das ist zum Beispiel das, was natürlich allen Besuchern, wenn sie hier den ersten Museumsraum betreten, als erstes ins Auge fällt, was auch jeder kennt, das berühmte Beethoven-Porträt von Josef Stieler. Und dort sieht man ihn schon sehr, sehr dargestellt als Künstler mit dem roten Schal. Er wollte selber, dass er auf diesem Porträt eine Notenhandschrift schreibt. Also er hält das Credo der Missa Solemnis in der Hand. In der anderen Hand den Bleistift, mit dem er die Noten schreibt. Und das war eben seine eigene Idee, weil er dieses Werk für sein bedeutendstes hielt, so dargestellt zu werden. Ja. Hier sind wir jetzt in diesem sogenannten Klangraum, ausgestattet mit guten Kopfhörern. Man kann sich niederlassen, man kann sich konzentrieren auf die Musik. Und so eine Klangcollage, die geht so circa 12 bis 14 Minuten anhören. Sehr schön gemacht, auch mit unterlegten Zwischengeräuschen und eben Ausschnitten aus den einzelnen Werken. Willst du es mal ausprobieren?
Ja, unbedingt. Ja.
Die nächsten drei Räume, und das finde ich eigentlich auch sehr wichtig, sind dem Netzwerk Beethovens gewidmet. Hatte in diesem Raum, wo wir jetzt stehen, die sogenannten geliebten Personen. Also das waren die Personen, mit denen er einen ganz engen Kontakt hatte. Und da haben wir uns eben bemüht, hier einiges zu zeigen, einige Geschichten aus seinem Leben, weil wir eben gesagt haben, wir möchten ihn nicht nur immer als den großen Künstler, das große Genie darstellen, sondern auch als Mensch wie du und ich, auf Augenhöhe ihm begegnen können und eben erfahren, er hatte genauso Probleme wie wir auch, seinen Alltag zu bewältigen, in der Liebe natürlich, ja, natürlich. Und genug Geld zu verdienen und so weiter. Diese ganzen Alltagsthemen werden hier eigentlich angesprochen. Das ist dann schon sehr spannend.
Also war er ein sehr sozialer Mensch?
Ja, er war sicherlich ein sozialer Mensch. Und ihm ist das sicher verdammt schwer gefallen, dass er eben durch diese beginnende und immer weiter sich fortsetzende Ertaubung immer mehr Probleme hatte, sich eben ja, in der sozialen Welt mit Freunden zu bewegen. Er musste ja dann hinterher immer ein Konversationsheft haben, in das seine Gesprächspartner schreiben konnten und er hat mündlich geantwortet. Das war schon für ihn ein sehr tragisches Schicksal. Also nicht nur als Musiker, sondern bestimmt auch als Mensch. Mhm. Und ansonsten natürlich diese ganze Konzeption, dass man eben einzelne Räume mit einzelnen Themen hat. Das ist auch neu. Früher gab es einen Rundgang, der von Bonn bis zum Tod und dann wieder hier zurück zum Geburtszimmer führte. Ja, jetzt relativ leer. Ja, ich dachte, wir kommen gerade aus dem Musikzimmer. Da werfen wir jetzt einen ganz kleinen Blick da rein. Hier läuft nämlich ein Musikstück, und zwar die Mondscheinsonate, gespielt auf einem Hammerflügel. Und man kann die Noten der Originalhandschrift sehen und sieht, wie ein kleiner Kreis anzeigt, wo gerade gespielt wird. Am Wochenende finden eben hier zu speziellen Terminen auch immer Konzerte statt.
Das heißt, hier kann man theoretisch auch spielen, jetzt nicht als Gast.
Nicht als Gast, aber ausgewiesene Hammerklavierspieler vor der Pianisten, die spielen hier. Und machen hier Konzerte regelmäßig, kann man die Termine im Internet angucken und zusätzlich zum Museumseintritt für 5 Euro dann hier Zeuge eines solchen Konzerts werden, was ein tolles Erlebnis ist.
Willkommen in der Schatzkammer. Also wir nehmen erstmal wahr, dass wir uns in einem Gewölbe befinden, altes Kellergewölbe, was eben in Schwarz abgestrichen wurde. Und dann haben wir einen Screen, auf dem gleich ein Film laufen wird, der uns einlädt, zu erfahren, wie Beethoven komponiert hat. Also einen Blick in seine Kompositionswerkstatt zu nehmen. Und wir bestücken die Schatzkammer alle 4 Monate, also alle 3 bis 4 Monate neu. Und aus dem großen Fundus unserer Sammlung können wir eben hier immer neue Handschriften zeigen. Das sind jetzt tatsächlich alles Originale, aber immer vor dem Hintergrund von der ersten Skizze bis zum fertigen Werk, dass man eben alle Gattungen, wie der Kompositionsprozess erfolgt, nachvollziehen kann. Also das sind wirklich richtige Schätze, die hier zu sehen sind, die dann auch nur ganz selten ausgestellt werden. Ich glaube, die Atmosphäre ist auch so, dass man das merkt und dass man dann hier wirklich ja, sich diesen Dingen nähern kann. Das ist schon ganz schön. Die Möglichkeit hatten wir vorher halt eben auch nicht. Das ist wirklich auch der neue Gestaltung in 2019 zu danken.
Da fühlt man sich so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob man sich so fühlt, als wäre man dabei, aber es ist schon eine gewisse Nähe.
Also ich glaube auch, genau wie du sagst, Luca, dass man hier dem Komponisten Beethoven sehr, sehr nahe kommen kann. Also das ist wahrscheinlich der Ort im Haus, wo das am besten funktioniert, weil man eben wirklich auch sieht, wie er geschrieben hat. Zum Beispiel gerade hier an der nächsten Handschrift, die hier liegt. Das ist nämlich wieder die Mondscheinsonate. Und da kann man wirklich sehen, wie er hier unten zum Beispiel noch die Pedalbezeichnung eingetragen hat. Consordino und Senza Sordino, also mit oder ohne rechtem Pedal, und wie er wirklich hier korrigiert hat, wie er durchgestrichen hat, wie er teilweise rasiert hat, also richtig Stellen ausradiert hat mit dem Messerchen. Das kann man eben hier wirklich hautnah sehen. Und das ist schon spannend.
Haben wir auch in der Schatzkammer.
Gut. Vielen Dank.
Ne? Ja, dann macht's gut. Genau, kriegt doch mal die Hand. Bis bald, muss man aussitzen, ja. Solange man die noch geben darf.
Tschüss.
Das ist super.
Gut.
Tschüss.
Tschüss.
Wir haben den Tag hinter uns gebracht. Wir haben ja sehr viel über Beethoven gelernt heute. Was fandst du denn am spannendsten eigentlich?
Was ich ganz krass finde, ist, dass ich ja schon einige Jahre hier in Bonn wohne und Bonn ist eben nicht nur Bundesstadt, sondern auch Beethovenstadt. Und das ist was, wo man denkt, da hat man eigentlich schon einige Infos. Ich habe gemerkt, da gibt es noch unglaublich viel mehr zu erfahren und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das, was wir heute gelernt haben, auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ganz spannend fand ich den Einstieg mit Stephen Walter, ne, der so ein bisschen erzählt hat, wie man Beethoven modern auch für junge Leute machen kann und dann zu sehen, wo Beethoven im Stadtbild überall auftaucht. Also an Orten, an denen man als Mensch, der hier wohnt, ja jeden Tag eigentlich vorbeigeht. Das fand ich total eindruckmachend.
Und ich muss ja auch sagen, ich wohne ja nicht in Bonn, aber ich fand es auch sehr erstaunlich, wie sichtbar Beethoven in der Stadt ist. Und Fun Fact, es gibt ja sogar den Beethoven-Strom, habe ich gehört.
Tatsächlich, wir wollen ja keine Werbung für die Stadtwerke machen,
Nein.
aber es gibt tatsächlich einen Stromtarif, den Beethoven-Strom. Es gibt auch alles andere in Beethoven-Fassung hier.
Ich kann nur jedem empfehlen, kommt nach Bonn und setzt euch mit Beethoven auseinander.
Ja, und wenn ihr noch mehr über Beethoven erfahren möchtet, dann gibt es 10.000 Möglichkeiten innerhalb der Stadt. Aber Beethoven hat nicht nur in Bonn selbst gewirkt, sondern auch weit darüber hinaus, zum Beispiel im Rhein-Sieg-Kreis und der ganzen Region rund um Bonn. Und Marie, wir wissen ja, es gibt ja sowas wie einen Beethoven-Wanderweg.
Im Siebengebirge zeigen 3 Stelen das Leben und Wirken zu Zeiten Beethovens im Kloster Heisterbach, auf dem Petersberg und auf dem Drachenfelsplateau. Und da würde ich sagen, einfach mal hinfahren und sich das anschauen. Luca, ich bedanke mich für eine sehr schöne Zeit mit dir. Wir haben viel gelernt.
Da hast du wohl recht. Ich fand es richtig cool und freue mich auf die nächsten Folgen, die wir hier gemeinsam machen. Ich glaube, es gibt noch so viel zu entdecken. Ich habe Bock und freue mich aufs nächste Mal. Und bei euch, die zugehört haben, bedanken wir uns auch ganz, ganz herzlich und freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Es wird nicht lange dauern, dann kommt die nächste Folge von Spotlight Bonn und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Teilt diesen Podcast mit allen, die Bonn und die Region interessant finden könnten oder ihre Heimat nochmal neu entdecken wollen. Wir können euch auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Bis bald.
Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.